Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen, liebe Leute. Es ist Freitag. Oh, warte mal, jetzt klinge ich schon wie so ein schlechter Privatfunkmoderator hier. Es ist Freitag. Freuen Sie sich aufs Wochenende. Bald ist es soweit. Bleiben Sie dran. Gleich geht's. Nein. Bitte, Leute, bleibt dran. Es ist immer noch Wach und wichtig, euer knallhart seriöser News-Podcast hier beim Deutschlandfunk des kleinen Mannes Radio 1. Schön, dass ihr da seid. Heute ist Freitag, der 16. September 2022 und ich fordere euch ja regelmäßig auf, schreibt mir über Instagram, Schröder Live heiße ich da, folgt mir da und schreibt mir gerne, wenn ihr was zu melden habt, wenn euch was nicht passt oder wenn ihr irgendwas gut findet. Und zur Folge gestern habe ich recht viel Post bekommen. Reini zum Beispiel hat geschrieben: Hallo Florian, da du immer ein Feedback von deinem Morgen-Podcast haben möchtest, habe ich meine Meinung per E-Mail gesendet. Also die E-Mail ist wahrscheinlich irgendwo bei Radio 1 angekommen, bei Robert Skopin, aber nicht bei mir. Dass du die Forderungen von Frau Strack-Zimmermann jetzt als deine eigene darstellst, ist keine Satire mehr. Doch, wenn es so wäre, wäre das ziemlich satirisch, wenn ich mir als selbsternannter Komiker die Meinung einer Politikerin zu eigen machen will. Das wäre schon wieder eine Pointe. Das möchte ich an der Stelle festhalten. Achtung, die Nachricht geht weiter. Bedenke, dass die Amerikaner mit ihren Waffen den Krieg gegen die Russen organisieren und nicht die Deutschen. Gut, danke dafür, Reini. So, pass auf, worum ging's? Gestern habe ich mich lustig gemacht über die unentschiedene Haltung der SPD zu der Frage nach Panzern für die Ukraine. Und ich habe gesagt, im Grunde ist es das zweite Mal, dass sie so unentschieden sind nach den schweren Waffenlieferungen. Und genau darüber beschwert sich jetzt unser lieber Reini, weil er behauptet, indem ich die SPD kritisiere und sage, dass es ein widerliches Rumlavieren, ein Larifari ist und dass der Haufen einfach nicht sortiert ist und einfach nicht auf der Höhe der Zeit ist, wo er doch zwei Koalitionspartner hätte, die ihn dabei unterstützen würden und wir tatsächlich einen Schritt weiter wären. Stattdessen wird gelabert, wir sind ja wirklich ganz wichtig, wir müssen Führung übernehmen, sagt Frau Lamprecht. Also sie sagt es nicht so, aber so ähnlich. Und auf der anderen Seite wird die Führung einfach nicht übernommen. Also entweder sage ich als SPD, ich übernehme Führung und tue es auch, oder ich sag's nicht und lass es bleiben. Eins von beidem. In etwa das habe ich gestern nur gesagt. Aber in etwas anderen Worten. Und unser lieber Hörer hier, muss man sagen, ist wirklich ein großer Komiker, indem er behauptet, meine Kritik an der SPD sei eine Übernahme der Position von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ja, gehört mir etwa Rheinmetall oder was? So wie ihr? Also ihr ja fast. Nein, natürlich nicht. Heieieiei. Mann. Aber gut, lustig ist es schon. Und ich möchte an der Stelle einmal betonen. Ich übernehme nicht die Position von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Marie-Agnes Strack-Zimmermann übernimmt ihre Positionen von mir. So sieht's nämlich aus. So, und wo wir gerade schon beim Bashing sind, gestern war die SPD dran, heute ist die Linke dran. Ja, denn Klaus Ernst von der Linken, das ist der Bayer, das ist der immer, dieser Bayer, der immer so ein bisschen überdreht redet, der ist es. Klaus Ernst war vorgestern Abend bei Maischberger und hat die These aufgestellt, dass wir uns in einem Wirtschaftskrieg gegen Russland befinden und dass Russland uns aufgrund unseres Wirtschaftskriegs gegen es hier den Gashahn zudreht. Also Russland als Opfer, wir als Täter. Klaus Ernst, für die, die ihn nicht kennen, der Bayer, das ist der, der so drauf ist, wie Anton Hofreiter drauf wäre, wenn er auf Speed wäre. Jetzt ist es aber interessant. Hier ist nämlich immer noch eine Partei, mindestens der Wagenknecht-Teil der Partei, der glaubt, hey, wir haben es hier mit Russland mit einem Opfer zu tun. Ja, ein Opfer, das wir mit Sanktionen quälen, die nicht funktionieren. Dabei ist nachgewiesen, dass die Sanktionen sehr gut funktionieren und Russland nun einmal der Aggressor ist, weswegen wir etwas tun müssen, um ihm zu zeigen, wo der Hase langläuft. Ja, verdammt nochmal, war das jetzt schon wieder die Position von einem Marie-Agnes Strack-Zimmermann? Oder war es jetzt einfach die von allen Kriegstreibern im Westen im Moment? Ja, und im Zweifel sind natürlich immer die Amis schuld. Das ist klar. Die Linke ist wirklich eine Partei, die langsam einfach sich in zwei Teile selber zerschießen sollte. Ja, der Wagenknecht Ernst-Teil, der kann sich dann Russia Tomorrow nennen und der andere Teil. Wirklich, lasst diese Partei einfach zerbrechen, dann sind es zwei Teile und dann können die zwei Teile sich irgendwann wieder vereinigen, indem sie das tun, was das Letzte ist, was man bei der Linken wirklich als Kompetenz vorweisen kann, nämlich rumbumsen. Und damit zu dem, was heute wichtig wird.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und der Blick auf diesen Tag beginnt mit einem Ton von gestern und es geht um die Bundeswehr.
Momentan sind wir noch im freien Fall. Wir leisten nach wie vor Gutes mit Blick auf die NATO-Ostflanke, die Einsätze, die wir aktuell haben, Mali, Irak etc. Aber was die Bundeswehr anbelangt, sind wir natürlich immer noch, wir geben ja Gerät ab, beispielsweise Ukraine. Wir füllen noch nicht weiter auf, die 100 Milliarden sind noch nicht in Verträgen. Das heißt, es geht noch nach unten. Das ist die Realität. Und jetzt geht es darum, im vierten Quartal Entscheidungen vorzubereiten, im Januar spätestens zu treffen, umzusteuern, damit wir endlich besser werden.
Das sagte der Chef des Bundeswehrverbands André Wüstner gestern im Ersten vor dem Auftakt einer zweitägigen Bundeswehrtagung mit dem großen Titel, Zitat, die Bundeswehr in der Zeitenwende. Eine kritische Bestandsaufnahme in Zeiten des Krieges in Europa. Zitat Ende. Und wir halten fest, die Bestandsaufnahme des Chefs des Bundeswehrverbands lautet wie gehört.
Momentan sind wir noch im freien Fall.
Und das, obwohl sie ja längst begonnen hat. Die, Olaf, wie hieß sie nochmal? Komm, sag das einzige Wort, an das wir uns bisher aus deiner Amtszeit erinnern können.
Eine Zeitenwende.
Richtig. Und es fehlt an allem. Wille, Gerät, Soldaten, Unterwäsche. Und vor allem,
wir haben Probleme in der Nachwuchsgewinnung, nicht nur quantitativ, auch qualitativ. Wir haben das Problem, wir sind vor allem die größte Zeitarbeitsfirma und wir brauchen Perspektiven für Menschen, die sich bei uns auf 10, 12 Jahre verpflichten. Die wollen heute mehr als ich noch mit 18 wissen, was passiert mit der Zeit oder in der Zeit danach. Da muss die Bundeswehr Antworten geben. Wird sie keine geben, wird es schwer werden mit der Nachwuchsgewinnung.
Und woran liegt's? An der Moral der jungen Leute. Jawohl, die gehen eben immer noch lieber in die Kaschemme als in die Kaserne. Ja gut, außer ein paar, die eben sagen, ach komm, bevor ich in Brandenburg alleine als Glatze ende, gehe ich eben zur Bundeswehr. Und dass die lieber in die Kaschemme gehen als in die Kaserne oder im Zweifel von den Brandenburgern beides, das wusste Udo schon vor 40 Jahren.
Sowieso alles für den Arsch gewesen, dann steh ich doch lieber in unserer Kneipe am Traller für die Tresen. Ich bin beim Bund, ich bin beim Bund, ich bin beim Bund, ich bin ja so ein armer Hund.
Aber komm, lassen wir das. Die Lage ist schließlich ernst. Und daher sagt Oberst Wüstner auch,
jeder, der sich für einen Dienst in der Bundeswehr entscheidet, der ist ein guter. Weil es ist ja wichtig, wir brauchen ja Staatsseher, wir brauchen Staatsbürger in Uniform, die auch bereit sind, unsere Demokratie zu verteidigen.
Und nicht nur das, es braucht auch Kohle. Und zwar nicht nur läppische 100 Milliarden, nein, da muss noch eine große Schippe drauf.
Da nehmen wir die Kernprobleme. Das erste Problem, die Unterfinanzierung, damit fehlende Planbarkeit, will man jetzt lösen mit den 100 Milliarden. Ich sage gleich, für die nächste Legislaturperiode 75 Milliarden plus pro Jahr. Ansonsten brauchen wir gar nicht erst anfangen.
Er sagt, ansonsten brauchen wir gar nicht erst anfangen. Kanzler Olaf, hast du das gehört? Jawohl. Falls nicht, heute kommt eben dieser Bundeskanzler zu eben dieser Zeitenwendetagung der Bundeswehr und spricht dort auch. Leider. Und der uns den ganzen Schlamassel eingebrockt hat, mit jetzt wieder aufrüsten, Armeen ausrüsten, Soldaten ausbilden und dergleichen, der ist seit gestern in Usbekistan beim Gipfel der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit, kurz SOZ. Gestern hat Wladimir Putin da Chinas Präsidenten Xi Jinping getroffen und heute ist ein Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan geplant. Istanbul-Korrespondent Uwe Lüb.
Die Türkei beteiligt sich nicht an den westlichen Sanktionen gegen Russland und unterhält weiter enge Beziehungen zu dem Land. Erdogan hat zwar den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt, er hat aber weiterhin engen Kontakt zu Putin. Das hat mit zu einem Abkommen über Getreidelieferungen aus der Ukraine über das Schwarze Meer geführt.
Und über genau diese Abkommen reden Putin und Erdogan wohl heute. Das NATO-Mitglied Türkei ist übrigens nur als sogenannter Dialogpartner bei dem Gipfel. Russland ist führendes Mitgliedsland. Und noch das hier. In Berlin tagen heute die Präsidentinnen und Präsidenten der Parlamente der G7-Staaten sowie als Gast der Präsident des ukrainischen Parlaments. Eingeladen hat Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Mit dabei ist unter anderem Nancy Pelosi aus den USA. Ach guck, die ist ausnahmsweise nicht in Taiwan, um zu provozieren. Schön, dann kann sie da wenigstens keinen Unsinn machen. Und auch hier wird wieder unser Olaf Scholz dabei sein.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ja, doch Olaf, definitiv. Und am Abend gibt's da noch lecker Happy Happy. Für alle beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Auch Pelosi ist dabei. Und wenn wir schon mal so nah an den USA sind, dann machen wir doch mit dem Thema gleich weiter.
Wach und wichtig. Das Interview.
Liegt's an der Pandemie, liegt's am Krieg oder an Joe Biden? Auf jeden Fall ist mein Eindruck, wir berichten weitaus weniger über amerikanische Politik als zu Zeiten, als Donald Trump noch den großen Zampano im Weißen Haus gegeben hat. Könnte heißen, die Politik in den USA hat sich ein bisschen beruhigt unter Biden. Könnte aber auch heißen, da kommt nicht mehr viel aus Amerika. Was aber auf jeden Fall kommt, sind die Midterms, die Halbzeitwahlen. Immer zur Mitte der Amtszeit eines Präsidenten finden die statt, immer im November. Nach dem Wahlrecht der USA werden nämlich alle 2 Jahre ein Drittel der 100 Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Also die beiden gesetzgebenden Kammern in Washington. Sehr wichtig, weil ein Präsident nur mit Mehrheiten dort seine Politik gestalten kann. Jetzt ist ja der November noch ein bisschen hin, aber die wahlberechtigten Amerikaner im Ausland, die müssen jetzt langsam ihre Wahlunterlagen beantragen. Und deshalb machen morgen am Samstag die Democrats Abroad mobil, um US-Bürger im Ausland über ihr Wahlrecht zu informieren. Die Democrats Abroad sind die offizielle Organisation der Demokratischen Partei für Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten, die dauerhaft oder vorübergehend im Ausland leben. Deren Vorsitzende in Berlin heißt Konstanze Chocholowski. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ich habe es schon versucht, aber erklären Sie das doch nochmal aus der Sicht einer Amerikanerin. Welche Bedeutung haben die Midterms für die USA?
Ja, die Midterms haben eine Riesenbedeutung. Sie sind unfassbar wichtig, weil sie es dem Präsident ermöglichen, durch Mehrheiten tatsächlich sinnvolle Gesetze dann auch zu verabschieden. Und wir haben gesehen, dass es in diesem letzten Jahr, also von 2020 bis 2022, trotz einer Mehrheit in beiden Kammern des Repräsentantenhauses und des Senats für die Demokraten super schwierig war, Gesetze zu verabschieden. Und gleichzeitig stehen in diesem Midterm sehr viele dieser Sitze auf dem Spiel. Deswegen wichtig, dass alle amerikanischen Bürger und Bürgerinnen, die es können, auch in den Midterms natürlich abstimmen. Dazu gibt es dann ganz andere Wahlen auf lokaler Ebene, die aus unserer Sicht, aus demokratischer Sicht auch total wichtig sind.
Wie läuft das nochmal mit dem Wahlrecht in den USA? Also bevor ich wählen darf, muss ich mich als wahlberechtigter Mensch registrieren lassen, richtig?
So ist es. Dabei ist der Prozess schon ein bisschen anders, wenn man außerhalb den USA lebt. Und das ist als Organisation auch unser Ziel, das aufzuklären und so einfach zu machen wie möglich. Man muss sich zum Beispiel jedes Jahr, also jedes Kalenderjahr neu registrieren. Das ist normalerweise, wenn man in den USA selber lebt, nicht der Fall. Man muss sich registrieren. Und darüber hinaus muss man tatsächlich seinen Wahlzettel auch, also dass man per Brief wählt und von welcher Adresse man wählt, das tatsächlich auch nochmal beantragen. Und dabei helfen wir Amerikanerinnen und Amerikanern.
In Deutschland sind etwa 120.000 Menschen mit US-Staatsbürgerschaft, die am 8. November volljährig sind, wahlberechtigt. Angesichts von knapp 170 Millionen Wählern, die sich etwa 2020 bei der Präsidentenwahl registriert hatten, klingt das jetzt, sagen wir mal, eher überschaubar. Warum sind die so wichtig?
Ja, es klingt womöglich überschaubar, ist es aber gar nicht, wenn wir zum Beispiel auf die Wahl in 2020 gucken. Da gibt es 3 Staaten, Arizona, Wisconsin war darunter und zum Beispiel Georgia, wo Präsident Biden gewonnen hat in diesen Staaten. Und da hat Biden in allen 3 Staaten mit weniger als 21.000 Stimmen gewonnen. Jetzt sind wir in Deutschland 120.000 Wählerinnen. Die sind natürlich nicht alle in diesen 3 Staaten. Die sind überall in den USA verteilt. Aber dann denken Sie mal an all die anderen Länder, ob UK oder Mexiko oder Kanada oder China, wo überall auch Amerikaner und Amerikanerinnen leben. Also diese Zahl, die wird dann doch groß und deshalb versuchen wir, jeder einzelnen dieser Stimmen, die wir gewinnen können, auch zu gewinnen.
Wenn Sie morgen Ihre Infostände machen, übrigens ja nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten außerhalb der USA, dürfen sich da auch US-Bürger informieren, die republikanisch gesinnt sind?
Das dürfen Sie. Wir nutzen vor allem für dieses Event eine Webseite, zum Beispiel, die nennt sich Vote from Abroad. Die wurde tatsächlich aufgebaut und bezahlt von der Demokratischen Partei. Sie können sich vorstellen, uns ist es unfassbar wichtig, dass Leute wählen gehen und deswegen investieren wir auch in so ein Tool. Aber dieses Tool ist für alle Amerikaner und Amerikanerinnen zugänglich, ob Republikaner oder Demokraten. Und natürlich würden wir auch, wenn wir dieses Tool verwenden, jede, die zu uns kommt und sagt, ich will mich registrieren, aber wähle übrigens in Staat X republikanisch, würden wir den trotzdem natürlich dabei unterstützen, sich zu registrieren und ihnen die Infos geben, die sie brauchen.
In der Regel gelten die Midterms als Stimmungstest für den amtierenden US-Präsidenten, also jetzt für Joe Biden. Was sagen Sie? Jetzt mal möglichst jenseits Ihrer demokratischen Parteibrille, sofern Sie in der Lage sind, die abzunehmen. Und ich bin sicher, das sind Sie. Wie ist die Stimmung im Land?
Das bin ich. Also die Stimmung, können Sie sich auch vorstellen, ist eine schwierige. Allein erleben wir in Deutschland auch, dass Covid jetzt passiert ist. Das war eine schwierige Zeit, auch eine Zeit, die für die Wirtschaft schwierig war. Es gibt natürlich auch die Herausforderungen der Inflation in den USA. Aber es gibt auch einen Stimmenaufbruch, der daraus resultiert, dass schwierige Entscheidungen in letzter Zeit getroffen wurden, zum Beispiel von dem Supreme Court. Aus meiner Sicht keine schwierige Entscheidung, sondern eine falsche Entscheidung um Roe v. Wade. Das ist der Präzedenzfall, der Schwangerschaftsabbrüche in den USA erlaubt. Das wurde vom Supreme Court jetzt in Frage gestellt, ist nicht mehr der Fall. Jetzt müssen Staaten selber entscheiden, ob es denn Recht auf Schwangerschaftsabbrüche noch gibt. Und das hat nicht nur Frauen geärgert und führt tatsächlich dazu, dass mehr Leute sich registrieren, gerade für diese Midterms, als es 2018 der Fall war. Da meine ich tatsächlich in den USA. Was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass diese Midterm-Wahl für den amtierenden Präsidenten immer eine schwierige ist. Heißt, außer George W. Bush in 2002 hat jeder amtierender Präsident in den Midterms in seiner ersten Amtszeit Stimmen verloren.
Wie sehr halt der 6. Januar 2021 noch nach, als Trump-Anhänger das Kapitol stürmten und die Bestätigung des Biden-Siegs verhindern wollten? Das war ja eine Zäsur in der amerikanischen Geschichte. Wie groß ist die Wunde noch?
Diese Wunde ist groß. Ich glaube, die frustriert natürlich viele Wählerinnen und Wähler. Es frustriert auch, dass eigentlich in diesem Prozess noch nicht viel geschehen ist. Also wenn wir jetzt auf Donald Trump und seine Anhänger gucken, dazu gehört zum Beispiel auch, dass es Kandidatinnen gibt, die auf dem Wahlzettel stehen, in diesen diversen, vor allem lokalen Wahlen, die wir angesprochen haben, die einfach mal Teil dieses Coups am 6. Januar waren. Dass sowas überhaupt erlaubt ist, ist halt sehr schwierig zu verkraften. Und gleichzeitig gibt es natürlich die Spaltung, die an diesem Tag deutlicher wurde als je, weiterhin in den USA.
Über allem droht ja immer noch Donald Trump mit einer erneuten Kandidatur bei der Wahl 2024. Wie viel Angst haben Sie vor dem Ex-Präsidenten?
Ich glaube, man würde lügen, wenn man sagt, die Angst ist klein, weil es nicht nur die Angst ist vor Donald Trump, es ist vor allem auch die Angst vor seinen Anhängern und Anhängerinnen und die Angst vor Kandidaten und Kandidatinnen, die sozusagen ständig versuchen, seine Aufmerksamkeit zu bekommen und da verrückte Sachen machen. Die radikalsten Kandidaten und Kandidatinnen zum Beispiel, die versuchen, eine Wählerschaft zu gewinnen, dadurch, dass sie noch radikaler sind als ein Donald Trump. Und wir haben ja gesehen, was diese Radikalität ist in den 4 Jahren von 2016 bis 2020. Ich glaube, das muss Angst machen, ja.
Als Barack Obama 2016 aus dem Amt schied, sagte er in seiner Abschiedsrede, Change und Yes, We Can seien gelungen und es stünden tolle junge Menschen bereit, deren Händen man die Zukunft der USA anvertrauen könne. Dann kam erst Trump mit 70 Jahren ins Amt, jetzt Biden, der im November 80 wird. Zwei alte weiße Männer und Amerika wird gespaltener denn je. Ja, schlimmer noch, die Demokratie an sich steht in Frage. Was ist da nach Obama alles schiefgelaufen oder hat der das damals einfach schlicht falsch eingeschätzt?
Ja, das ist eine komplizierte Frage. Ich glaube nicht, dass er das falsch eingeschätzt hat. Und ich glaube, es gibt vor allem junge Kandidaten und Kandidatinnen und auch Aktivistinnen, die in den USA aktiv sind, die noch sehr viel reisen werden. Es gibt auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Ich glaube, die ist nicht vorüber. 2016 hat einfach gezeigt, wie polarisiert die USA grundsätzlich ist.
Jetzt nochmal zum Anlass dieses Gesprächs. Ihre Infostände für im Ausland lebende US-Bürger morgen. Welche Erfahrungen haben Sie da? Wie reagieren denn die Menschen an Ihren Infoständen? Hand aufs Herz, mit Interesse? Oder winken da viele ab und sagen, ist doch eh alles sinnlos und deshalb bin ich ja überhaupt nur ins Ausland gegangen?
Ja, es gibt da diverseste Reaktionen, ob von Deutschen zum Beispiel. Sie können sich vorstellen, dass die allermeisten natürlich, auf die wir treffen, sind Deutsche, die einfach ihr normales Leben hier leben und uns fragen, was seid ihr überhaupt? Und dann dürfen wir das erklären. Es gibt auch Partner oder Partnerinnen von Amerikanern, die sagen, ah, meine Frau ist Amerikanerin, die Infos gebe ich ihr. Oder Studierende aus den USA, die in Berlin sind, die total vergessen haben, dass es eine Wahl gibt oder gar nicht verstehen, dass sie überhaupt wählen dürfen. Und das ist unser Job, ihnen deutlich zu machen, dass sie das können und wie sie das am besten machen. Und natürlich gibt es auch den einen oder die andere, die sagt, ich muss hier erstmal überzeugt werden, demokratisch zu wählen. Und auch das sehen wir als eigentlich ein gutes Anliegen, genau das zu tun.
Vielen Dank, Konstanze Chucholowski von Democrats Abroad, der offiziellen Organisation der Demokratischen Partei in den USA, für Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten, die dauerhaft oder vorübergehend im Ausland leben, über die bald in den USA anstehenden Midterms-Elections.
Die Zahl des Morgens.
Tja, was könnte das heute sein? Mickey Rourke wird 70. Ihr wisst schon, seine Filme 9,5 Wochen, Auf den Schwingen des Todes, Angel Heart oder auch The Wrestler. Aber auch wenn er mittlerweile sogar aussieht wie 170, es reicht heute nur für die Denkpause am Ende. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, natürlich ist die Zahl des Morgens heute dieser Countdown.
Achtung, Achtung, hier spricht Potsdam. Sie hören jetzt, wie der Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg, Hans-Jürgen Rosenbauer, eine Ansprache hält.
5, 4, 3, 2, was kommt dann? 1.
1 nach 8. Das Morgenmagazin auf Radio 1.
Das war zwar nicht am 16. September, sondern am 27. August 1997, ist aber egal, denn heute feiert Radio 1 Geburtstag. Nicht wie damals mit den Stones, aber mit einem Riesenkonzertevent in der Waldbühne. Mit Danger Dan, Bilderbuch, dann Kitty, Daisy und Louis und Kari Kari. Und außerdem dabei... So, heute Abend wird also gefeiert in der Waldbühne. Falls ihr euch fragt, ob ich auch da bin und sagt, ich gehe nur hin, wenn der Schröder nicht da ist, macht es, ich bin nicht da. Ich bin heute Abend in Limburg und bespaße dort das Bistum Limburg. Ja, wirklich wahr, ich trete dort auf. Warum? Weil ich plötzlich zum Christentum konvertiert bin? Weil ich genug Kohle bekomme? Ja, weil ich genug Kohle bekomme und die Kohle anschließend spenden werde. Ja, wirklich wahr. Das frühere Bistum von Thebarts van Elst hat mich engagiert. Ihr erinnert euch, das war dieser Typ, der alles hat vergolden lassen in seinem Bistum. Und die haben mich auch engagiert, weil sie gesagt haben, pass auf, ich darf das Geld, das ich dann einnehme, das darf ich spenden. Und dann habe ich gesagt, hey Bistum Limburg, ich komme nur, wenn ich das Geld an Missbrauchsopfer der katholischen Kirche spenden kann. Und dann haben die trotzdem noch Ja gesagt. Und da muss ich sagen, wer so viel Humor hat und so viel Selbstreflexion und das auch noch öffentlich zulässt, dass ich drüber rede, den bespaße ich doch. Den bespaße ich. Ne? Ist auch irgendwie eine gute Tat. Deswegen verpasse ich heute leider das 1,5-jährige Bestehen von Radio 1. Aber trotzdem, habt Spaß. Liebe Grüße. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.